Da heißt Beziehungskiller, also Dinge, die unsere Beziehung nicht nur in Partnerschaft, sondern die Beziehung kaputt machen. Die wollen wir uns so ein bisschen angucken, haben schon zwei Sonntage hinter uns und am heutigen Sonntag geht es um Du bist aber eigenartig. Und ich habe gedacht, was wäre besser, als so ein paar Eigenarten mal abzufragen, ein bisschen Sport und Bewegung heute Morgen reinzubringen. Und ihr könnt ja mal, da wo ihr sagt, ja, das ist so eine meiner Eigenarten, kurz aufstehen, euch umgucken, wer noch so eine Eigenart mit sich bringt. Das verbindet nämlich auch. Also wer schafft es, unentwegt zu reden? Also so ein richtiges Plappermäulchen. Gut, ich hätte jetzt mit mehr Leuten gerechnet. Jetzt könnte der Partner noch mal auf seinen Partner zeigen. Okay, wer singt schief? Komm, mutig sein hier. Wer singt schief? Wer macht denn auch mal einen schlechten Witz und kann drüber lachen? Großartig. Und wer ist neugierig? Genau. Im Hauskreis gibt es noch neue Gebetsanliegen? Sehr schön. Wir alle haben unsere Eigenarten, die wir mitbringen, die uns ein bisschen auch ausmachen. Und es ist gut, dass wir drüber lachen können. Weil über solche Dinge lachen zu können, über sich selbst lachen zu können, ist schon mal ein richtig guter Punkt, der Beziehungen entspannen kann und Beziehungen gesunden lässt. Wir teilen unser Leben mit Freunden, mit Partnern, mit Arbeitskollegen. Und dabei kommen wir ja immer wieder in so Situationen hinein, in denen wir von unserem Gegenüber auch enttäuscht werden. Ja, wir sind etwas verdutzt und sagen, wie kann das sein? Warum tut der so etwas? Warum denkt der so über mich? Warum handelt der so? Und ich bin enttäuscht von dem, wie er mit mir umgeht oder was er einfach über mich denkt, was auf einmal zutage kommt. Und das liegt ja nun mal darin, begründet allein in diesem Wörtchen Enttäuschung, dass ich vor einer Täuschung aufgesessen bin. Ich habe gedacht, der wäre anders. Ich habe gedacht, der würde anders denken und auf einmal wird mir die Realität bewusst und ich werde enttäuscht. Ich hatte geglaubt, ein Bild von meinem Partner zu haben, von meinem Gegenüber zu haben, aber das entsprach einfach nicht der Realität. Und wir Menschen ticken ja ein bisschen so, was ich mit 14 vielleicht das erste Mal oder auch mit 12 oder vielleicht auch erst mit 36 das erste Mal, da fangen auf einmal an, die Gefühle verrückt zu spielen. Da springt auf einmal der Partner, der scheinbare Partner in mein Leben hinein, der so perfekt für mich ist, der so genial geschaffen ist, der muss in mein Leben. Und wenn ich mit dem zusammen bin, dann werde ich auf ewig glücklich sein. Wenn der in mein Leben hineinkommt. Ich weiß, als ich 15 war, Kinderfreizeit, ich war so halber Mitarbeiter. Mirjam war meine Frau war als Teilnehmerin, als älteste Teilnehmerin mit dabei, so 13 und 15, so der kleine Altersunterschied. Und ich habe mich unsterblich in sie verliebt. Die Gefühle haben verrückt gespielt und oh, meine Traumfrau. Gut, sie hat sich in meinen besten Freund verliebt, der mit war. Sie konnte sich hinterher nicht mehr an mich erinnern, aber der Herr hat es geführt, 3 Jahre später. Und man denkt so, oh, wenn dieser Partner in meinem Leben ist, dann ist alles gut. Das wird perfekt sein. Der ist doch perfekt, oder? Und haben diese rosarote Brille auf. Damit wird alles gut. Und dann, das, was dahinter steckt, ist das immer gleiche Prinzip, wie wir Menschen manchmal einfach so ticken. Wir glauben, wenn ich das erst habe, also sei es eine Beziehung oder sei es auch irgendwelche materiellen Dinge, dann bin ich glücklich. Und dann haben wir das oder wir sind in einer Beziehung und dann kommen diese Punkte von Enttäuschung. Oh, der ist ja doch nicht perfekt. Wissen wir alle. Aber diese Enttäuschungsmomente kommen. Und auch die Bibel berichtet darüber. Wir gucken mal auf die ersten Seiten der Bibel. Da stellt Gott nämlich bei einem Mann etwas fest, was jeder Mann irgendwann in seinem Leben feststellen wird. Spätestens dann, wenn er zu Hause ausgezogen ist, dann wird kommen, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und so heißt es in 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Jetzt sagen alle Männer, ja genau, eine Hilfe, das ist gut, das brauche ich. Es ist ja nicht so, dass ich nicht alles alleine könnte, aber so ein bisschen Hilfe kann man schon gebrauchen, so im Haushalt. Oder so wie ein junger CDU-Politiker in der letzten Woche sagte, auch wir in der Fraktion brauchen die Unterstützung der Frau. Ja, ich glaube, er meinte es gut, aber hat sich etwas unglücklich ausgedrückt. Ein großer Lacher. Ich brauche die Hilfe für die Dinge, zu denen ich keinen Bock habe. Ja, manchmal ist so ein Bild und ja, auch in Kirche das, was geprägt wurde, die Männerdomäne und die Frau als Hilfe nebendran, bestimmte Übersetzungen, Martin Luther, der es mit Gehilfen übersetzt hat und ja, da wird so ein Bild geprägt. Aber wenn man so ein bisschen Wortstudie macht, und das mag der ein oder andere auch schon gehört haben und nicht die ganz neue Erkenntnis sein, dann wird man feststellen, dass man dieses Wort, wenn man es genauer anschaut, überhaupt nichts mit Minderwertigkeit zu tun hat. Es hat nichts damit zu tun, Erfüllungsgehilfe zu sein. Jemand, der einen Auftrag von dem anderen kriegt, zu dem er selber keine Lust hat und das dann umsetzen muss. Nein, überhaupt nicht. Gott selbst wird an einer anderen Stelle als Israels Hilfe genannt. Da wird genau das gleiche Wort benutzt und man würde wohl nicht denken, dass Gott irgendwie so ein Handlanger von Menschen ist. Es ist keiner, der beauftragt wird von uns Menschen. Dort wird das gleiche Wort benutzt. Gemeint ist an dieser Stelle ein Gegenüber, was ihm entspricht. So wie er es nötig hat. Der Adam da, der braucht Ergänzung. Der braucht ein Gegenüber, ein Kontrast, jemanden, der etwas reinbringt, was er selbst nicht hat. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen in deiner Partnerschaft oder auch in deiner Kleingruppe, in deinem Team, an deinem Arbeitsplatz, egal wie gut du irgendetwas drauf hast und was du alles kannst, du kannst nicht alles. Das ist einfach Fakt und auch nichts Neues. Du bist auf Ergänzung angewiesen. Ich brauche Ergänzung in meinem Leben. Ich brauche auch einen Kontrast in meinem Leben. Wenn alle Jürgen wären und Jürgen hießen, wäre das langweilig. Adams Frau, die Eva, wird an dieser Stelle mit einem scheinbar widersprüchlichen Begriff beschrieben. Da heißt es eine Gehilfin, die ihm gegenübersteht. So heißt es bei Luther. Hier ist es ja ein bisschen anders übersetzt in der Elberfelder. Aber jemand, der auf der einen Seite Hilfe ist und auf der anderen Seite gegenübersteht. Ja, wie soll mir denn jemand helfen, der gegenübersteht? Das ist ja so ein bisschen widersprüchlich, wenn man sich dieses Wort anschaut. Ich finde den Gedanken des Wort Kontrast total passend dafür. Es drückt die notwendige Ergänzung und gleichzeitig das Gegenüberstehende aus. Dieser Kontrast, der zu Beginn alles in eine rosarote Wolke hüllt. Es ist alles perfekt. Es ist dieser Blumenstrauß, der mein Leben erst bunt macht und das Herz fängt dann an zu singen. Jetzt alle, die schief singen können, singen mit mir. Du bist der heilste Punkt, hellste Punkt an meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem grauen Kleid. Du bist das Hänschen klein in meinem Kinderlied.
Genau.
Ich kann auch schief singen. Aber nach einiger Zeit ist es eben so, die Dinge fangen an, dich zu nerven. Oder die Enttäuschung kommt und die fangen an, dich zu nerven. Du erkennst auf einmal ein größeres Bild und es ist nicht mehr nur noch die tolle Ergänzung, all das Farbenfrohe, was in dein Leben hineinkommt, sondern da sind die Dinge, die mich nerven, diese Eigenarten und Eigenheiten meines Partners oder der Leute in meinem Team, die mir da so gegenüberstehen. Und so mag Adam sich mega gefreut haben, als er Eva bekommen hat. Ja, der war alleine, war mit den Tieren unterwegs, aber dann schafft Gott ihm ein Gegenüber. Diese Hilfe, die ihm gegenübersteht, gleichwertig als Kontrast, die Farbe in sein Leben reinbringen. Gott, großartig, Hammer, der Wahnsinn. Und Gott kommt 3 Monate später wieder in den Garten Eden und sagt, und wie sieht's aus? Gott, hast du noch eine andere Version? Die nervt mich. Okay, als sie aus dem Paradies raus waren, ne, dann erst. Einerseits Ergänzung, gleichzeitig aber auch Herausforderung. Und ich würde uns gerne drei Punkte mitgeben, wie meine Eigenart nicht zum Beziehungskiller werden muss oder ich da gut mit umgehen kann und wie ich auch die Eigenarten meines Gegenübers da gut mit umgehen kann und wie wir in Beziehung dort einen Schritt weiterkommen. Der erste Punkt, den ich dort habe, ist, ich schätze die unterschiedliche Art als Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes an mich. Gott macht Adam ein Geschenk. Das muss man tief verinnerlichen. Der andere, der mich nervt, ist ein Geschenk Gottes an mich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Als Teenie habe ich gerne Fußball gespielt und wir hatten Bolzplatz in der Nähe, da ist man dann logischerweise hingegangen, habe geguckt, sind die anderen Jungs auch da? Kann man mit denen ein bisschen rumkicken? Und wenn sie da waren, war das super, weil dann hast du zumindest 6 Leute in dieser kleinen Stadt gehabt, die auf dem Bolzplatz zusammen Fußball gespielt haben. Aber es gab genug Tage, da war niemand da, man hat sie an den Zeiten verpasst, weil wir hatten noch kein WhatsApp. Und dann konntest du den Ball nehmen und alleine gegen die Wand kicken. Hin und her. Und der Ball ist auch zurückgekommen. Du konntest deine Ego-WM spielen und bist auch Weltmeister geworden. Welch Wunder. Und aufs Tor konntest du auch schießen, aber es hat niemand den Ball zurückgeholt. Das musstest du selber machen. Es ist nicht gut, dass du alleine Fußball spielst. Es ist nicht gut. Wir brauchen den anderen, die anderen. Ein Bild zu malen mit nur einer Feind, du kannst mit Weiß malen und hast ein schönes weißes Bild gemalt. Richtig toll. Und dann stehst du davor und erklärst es dir selber, das ist eine Schneelandschaft. Das ist so schön. Vielleicht etwas eintönig, aber es ist doch so schön. Und du merkst, auch hier, du brauchst den Kontrast. Und wenn du nur einen Kontrast reinbringst, nämlich schwarz, dann wird es auf einmal ganz anders. Dann kriegt das eine andere, Bedeutung. Wahnsinniger Künstler Picasso mit einem Strich ein Pinguin. Aber das heißt auch, da muss irgendetwas anderes ein Stück weichen. Etwas anderes muss sich anpassen an das, was dort mit reingezeichnet wurde. Es ist nicht mehr nur weiß. Es bekommt auf einmal einen Kontrast, der etwas anderes ausdrückt, der das Ganze aber viel schöner macht. Kontrast ist Segen und Herausforderung zugleich. Es wird da herausfordernd, wo die Enttäuschung über den Partner beginnt. Nach den ersten Wochen, in denen noch alles perfekt war, die Ergänzung großartig, beginnt es mir aufzufallen, hey, ich habe mich an der einen oder anderen Stelle getäuscht. Es ist gar nicht alles perfekt. Es werden gar nicht alle meine Bedürfnisse erfüllt. Oder der Partner ändert sich. Der wirft sich nicht mehr so in Schale für mich, nicht wie beim ersten Date. Das ist nicht immer gut parfümiert, sondern der Schlafanzug stinkt auch. Und da kommen die Macken und die nervigen Eigenarten ans Tageslicht. Das, was bisher super war, fängt an, mich zu nerven. Und das, was dann passiert, da gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten, so in den Extremen. Das eine ist, ich brülle ihn an, sage all die Dinge, die mich nerven und aus der Beziehung wird am Ende Krieg. Oder die andere Möglichkeit ist, ich fange an, die Dinge zu nerven und ich ziehe mich immer weiter zurück. Weil ich baue eine Mauer. Das nervt mich an denen. Der räumt nie auf. Der macht immer einen großen Wäschestapel und ich bin diejenige, die es wegräumt. Der wäscht nie ab. Der lacht über dumme Witze. Der sagt dumme Dinge über mich. Und ich baue Stein für Stein auf, aber ich spreche es nie an, weil ich Angst davor habe, wenn ich das jetzt anspreche, dann kriege ich die Retourkutsche. Dann kommt der Bumerang und der haut mich um. Weil ich ja weiß, okay, ich bin vielleicht auch nicht perfekt, was haut der mir dann um die Ohren? Und ich habe Angst davor, dass die Distanz immer größer wird und ich baue in Wirklichkeit Stein um Stein. Und daraus so eine unsichtbare Mauer. Mein Partner sage ich nichts, der denkt, es ist alles okay. Vielleicht spürt der so eine unsichtbare Mauer, aber wenn er mich fragt, dann sage ich, nö, ist alles okay. Das ist gut so, wie es ist. Und ich baue die Mauer höher und höher. Und das Ende auch dieser Beziehung ist, da ist keine Beziehung mehr, denn da steht etwas dazwischen, da ist etwas kaputt gegangen. Angst kommt in die Beziehung. Sie fängt an, die Beziehung zu bestimmen. Ist etwas dramatisch gezeichnet, aber wenn man mal diese beiden Optionen sieht, einer oder andere Weg ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Und der einzige Weg, das wissen wir auch, ist, ich muss drüber sprechen. Ich muss irgendwie dahin kommen, drüber sprechen zu können. Aber ist die Lösung, jeden Tag alles, was mir auffällt, reinzuknallen und sagen, das nervt mich und das nervt mich und du hast das schon wieder gemacht. Hilft das? Habt ihr schon mal ausprobiert, ob das hilft? Selten. Meistens nicht. Weil da ja nicht nur dieser eine Punkt ist, den ich vielleicht ansprechen möchte, sondern die 100 Punkte, die mich nerven. Gibt es da die Punkte, die dich in deiner Beziehung, sei es zu deinem Partner oder vielleicht auch zu jemand anders, der dir nahe steht, wirklich nerven und dir auf den Senkel gehen, du sie aber nicht ansprechen wagst? Das baut eine Mauer. Du musst über diese Punkte sprechen. Und ich knüpfe mal an die letzte Woche an. Da hatten wir ja so unterschiedliche Konflikttypen. Also entweder dieser Gorilla, der draufhaut im Extrem, oder die Schildkröte, die den Kopf einzieht. Und wenn du die Schildkröte bist, der Kopf muss raus. Ansonsten wird Beziehung kaputt gehen, die Beziehung wird gekillt. Und der Gorilla darf lernen, mal zuzuhören, mal tief durchzuatmen und zu merken, nur weil du lauter schreist, bist du nicht derjenige, der recht hat. Das Wichtige ist, wenn Angst in Beziehung reingekommen ist, Angst vor der Gegenreaktion, die muss da raus. Und das funktioniert nur, wenn wir drüber sprechen. Aber wie kann das gut funktionieren? Und ich habe gedacht, ich gebe euch mal eine ganz praktische Hilfe mit, je nachdem, ob man sowas später auf Papier machen möchte oder einfach beim Kaffee miteinander drüber sprechen, wenn ihr sowas kennt, also so nervige Eigenarten des anderen, ist das zumindest ein Gesprächsaufhänger. Und vielleicht denkst du selber mal an eine Beziehung, die du hast zu deinem Partner oder jemand anderes, der dir einfach nahe steht. Kann ja auch ein guter Freund sein, der dir manchmal auch einfach voll auf den Senkel geht. Und dann überlegst du dir drei großartige Dinge, was er richtig, richtig gut kann. Was richtig toll ist, was dein Leben bereichert. Und das hier ist ein Bereich, das ist so ein Go-Bereich. Das sind alles Dinge, wo du sagst, ich bin dein größter Fan. Ich feuer dich an. Wenn du das tust, das liebe ich. Meine Frau zum Beispiel, die ist großartig darin, mit anderen Menschen zu connecten. Die baut so schnell Freundschaften auch zu den Leuten um uns herum, da wo wir wohnen. Ich kriege das nicht hin. Also ich sage Hallo und Tschüss und bin auch freundlicher. Die quatscht mit denen und das ist super und ich finde das großartig und ich erlebe das als mega Ergänzung. Die bringt die Leute zu uns an den Essenstisch. Das ist großartig, das liebe ich an ihr, da feuer ich sie an. Meine Frau ist unglaublich kreativ. Die Dinge, die sie gestaltet, die Dinge, die sie bastelt, wollte ich sagen, kreiert, das ist der Hammer. Ich feuer sie an, ich liebe das. Das, was sie dort rausbringt, ist großartig. Sie ist eine absolut geniale Köchin und da sage ich immer, go Miriam, go. Das ist so, yeah, der Hammer. Ich liebe es, wie sie unsere Kinder erzieht, wie viel Zeit sie mit ihnen verbringt, was sie dort in sich hineinlegt, was sie denen weitergibt. Ich liebe das, ich feuer sie an. Und da darf man auch mehr als drei haben, aber jetzt mal, damit es von der Grafik her verpasst. Dann gibt es viele, viele andere Punkte. Ja, nee, das ist kein Fehler. Ich habe Mathe studiert, das kriege ich noch hin. Dann gibt es hier Bereich, da sind auch noch gute Dinge drin, aber die benennst du vielleicht nicht ständig. Aber ich glaube, es ist gut, sich mal Gedanken zu machen, was liebe ich an dieser Person? Was feiere ich so richtig? Wo gehe ich ab und sage, hey, go, das ist richtig genial. Und ich gebe dir die Freiheiten dafür, das noch mehr zu tun, weil das Hammer ist, weil das etwas ist, was sich ausmacht, was eine absolute Ergänzung in meinem Leben ist. Und da gibt es noch andere Dinge, die finde ich auch super, da kann man auch loben, aber das ist vielleicht nicht ganz oben. Das bringst du nicht immer wieder aufs Papier. Und dann geht es irgendwann so in einen anderen Bereich rein. Und da oben, das ist der Go, der G-Bereich. Und dann gibt es auch einen anderen Bereich und der heißt No-Go. Das sind Dinge, die nerven dich so richtig. Die gehen dir richtig auf den Senkel. Wenn mein Partner das macht, das geht nicht. Und da sind Eigenarten mit gemeint. Dinge, die immer und immer wieder so passieren. Also eine Eigenart von Mirjam, die ihr manchmal rausrutscht. Also eigentlich müsste sie mit auf die Bühne kommen und auch meine erzählen. Das wäre nur fair. Aber ihr könnt sie auch interviewen. Ich mag das nicht, wenn man mich, es wird niemand mögen, mich in der Öffentlichkeit bloßstellt. So, und wer, ich erzähle mal eine Story. Meine Schwiegermutter ist 70 geworden und ihr ganz großer Traum ist, irgendwie mal die ganze Family da zu haben, mit denen ein langes Wochenende zu verbringen, ihre ganzen Kinder mit den Enkeln und einfach zusammen zu sein und eine tolle Zeit zu haben und ihren 70. zu feiern. Also, sie ist gerne in Norddeich, hat ihre eine Tochter organisiert, wir sind dort alle zusammen, alle Schwiegerkinder sind mit dabei, 4 Tage lang über Pfingsten. Es wird großartig. 4 Tage mit dieser Familie. Die sind eigentlich alle ganz nett, aber 4 Tage soll ich mit denen dort sein. Nicht nur einmal Kaffee trinken und vielleicht noch abends grillen, was nett sein kann. Nein, 4 Tage soll ich dort sein. 4! Mit 3 Übernachtungen. Das weiß meine Frau, dass ich nicht begeistert davon bin. Aber ich meine, ich bin christlich sozialisiert, ich weiß mich zu verhalten, auch meiner Schwiegermutter gegenüber, die auch eine ganz liebe ist, eine gute. Und dann sitzen wir aber vor einiger Zeit zusammen, auch die Schwiegermama, die Renate, sitzt mit am Tisch und irgendwie kommt es auf dieses Wochenende zu sprechen. Und dann haut Miriam raus, ja Jürgen, das wissen wir doch alle, dass du da keinen Bock zu hast. Ich denke so, mit dieser Aussage muss ich jetzt leben, aber deine Mutter auch. Hey, das war nicht so. Das passiert einmal, zweimal im Jahr. Aber das ist für mich, ist das No-Go. Ich finde, das geht nicht. Sag es mir alleine, lass uns drüber diskutieren, aber tu das nicht in der Öffentlichkeit, nicht in dem Rahmen. Ich habe auch ganz, ganz viele No-Gos, wo Miriam sagt, das geht nicht. Also es gibt ganz viele Eigenarten. Ich sammle immer meine Wäsche. So. Also die wechselt man ja täglich und dann ist da ein Stuhl und das ist praktisch, das da abzulegen und das wächst und wächst. Oder ein Ding, was ich lernen musste, du hast immer ein Handy dabei, du bist immer erreichbar und es kann dir ja ständig jemand eine WhatsApp schreiben und wenn du zu Hause bist, du bist ja auch irgendwie wichtig und deswegen musst du auch drauf gucken. Vielleicht hat jemand ein wirkliches Problem und du musst irgendwie da einschreiten und keine Ahnung was und musst eigentlich dauerhaft verfügbar sein, auch beim Essen. Und das war ein absolutes No-Go, weil du bist nicht mehr präsent. Und da haben wir ja nicht irgendwann drüber gesprochen und gesagt, das geht nicht. Und ich musste lernen, das irgendwie abzulegen, das nicht mehr zu tun, weil das ein absolutes No-Go war, was unsere Beziehung kaputt gemacht hat. Und jetzt kannst du ja mal überlegen, was sind vielleicht so 3 No-Gos, die du bei deinem Partner siehst, die, wenn du sagst, hey, wenn du das noch verstärkst, wenn du das im Leben weiter so machst, wird es dazu führen, dass du unsere Beziehung killst. Es gibt so Dinge, ich meine da nicht die Kinkerlitz hier mit, ne? Also es gibt nämlich ganz, ganz viel in diesem Bereich. Was man damit macht, sage ich gleich auch noch. Aber was sind die Dinge? Und über diese Dinge, die darf man nicht runterschlucken, weil damit baust du Mauern auf und du wirst Beziehungen zerstören. Beziehung geht kaputt, wenn ich über diese Dinge nicht spreche. Das, was absolute No-Gos sind, da muss man sich an einen Tisch setzen können. Da muss man sagen, hey, weißt du was, das ist etwas, das verletzt mich zu tief, das nervt mich zu tief, das ist so assi von dir. Also, man kann auch vernünftig miteinander sprechen. Das geht nicht. Und wenn ich diese No-Gos höre von meinem Partner, dann ist mein Part nicht zu sagen, ja, komm, stell dich nicht so an. So, mein Part ist, okay, es sind No-Gos für dich, die ich tue. Ich werde daran arbeiten, das nicht mehr zu machen. Das sind indiskutable Dinge, No-Gos. Wenn es echte Eigenarten sind, die Beziehung zerstören. Wir haben angefangen mit, es ist gut, über Dinge lachen zu können, gemeinsam, über sich selber. Echte No-Gos meine ich, die Beziehung kaputt machen. Da ist es nicht entscheidend, wie ich darüber denke, sondern es ist entscheidend, wie mein Partner darüber denkt. Und wenn es für ihn No-Gos sind, dann muss ich daran arbeiten, mit seiner Hilfe, dass ich diese No-Gos eliminiere. Ein ganz wichtiger Tipp hierbei. Warum scheitern wir so häufig daran? Ich meine, wir alle kennen das, es ist Neujahr, wir machen uns einen Vorsatz und das hält 3 Tage. Dann gehe ich nicht mehr joggen, weil es hat geregnet oder geschneit oder was auch immer. All die guten Vorsätze sind auf einmal dahin. Wir machen uns manchmal so riesen Vorsätze, das müsste sich sofort ändern. Es muss von heute auf morgen alles anders sein und wir scheitern daran, es fällt hin und nächstes Jahr versuchen wir es nochmal und wir scheitern wieder. Der Schlüssel dafür, dass man das umsetzen kann, ist, nimm dir diesen Punkt. Und dann überlegt euch, wie finde ich den allerkleinsten Schritt, um das umsetzen zu können. Wir haben es nicht so gemacht, aber mal am Beispiel von Jürgen telefoniert zu Hause ständig, ist ständig per WhatsApp erreichbar. Der kleinste Punkt, um eine Veränderung hineinzukriegen, ist nicht, du machst es gar nicht mehr, sondern der kleinste Punkt ist, wir werden es die nächsten 2 Wochen gemeinsam üben. Beim Abendbrot. Kein Handy mehr. Das Handy wird weggelegt. Nur in dieser Zeit. Das ist der kleinste, vielleicht gibt es noch einen kleineren Schritt. Kann sagen, zum Mittagessen, während es den Nachtisch gibt. Während dieser Zeit ist das Handy verboten. Der allerkleinste Schritt, wo du eigentlich denkst, ah, das ist doch lächerlich. Genau, und das ist der richtige Schritt, damit Veränderung in dein Leben kommt. Veränderung braucht Geduld. Eigenarten zu verändern braucht eine unglaubliche Geduld. Und du musst den kleinsten Schritt, wo du sagst, ah, lächerlich, genau das ist der richtige. Wenn du nicht sagst, lächerlich, ist der Schritt noch zu groß. Er muss noch kleiner sein. Und dann kannst du nach 14 Tagen den nächsten Schritt gehen. Während des ganzen Essens, während zwischen 17 und 19 Uhr oder was auch immer. Kleine Schritte. Da muss man drüber sprechen, da muss man drüber nachdenken. Und in diesem Bereich hier ist dein Partner dein Lebenscoach. Deine Ergänzung. Die, die dich nach vorne bringt, die dich darauf hinweist. Liebe, aber die mit dir genau daran arbeitet, diese kleinen Schritte zu gehen. Das ist die Ergänzung, das ist das Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Mein 2. Punkt, ich lasse, also nachdem die unterschiedliche Art ist ein Geschenk von Gott an mich, ich lasse die unterschiedliche Art des anderen stehen. Und da kommen wir genau in diesen mittleren Bereich hinein. Warum ist die Beschränkung auf diese 3 Punkte so wichtig? Warum kann ich nicht, ich meine, vielleicht magst du denken, weißt du was, Jürgen, wenn mein Partner nur 3 Punkte hätte, das wäre ja lächerlich. Ich kann ein Buch darüber schreiben. Das sind 100 Punkte mindestens, die mich nerven an ihm. Das, was passiert ist, du fängst an zu nörgeln. Tag für Tag findest du all die Punkte, die schlecht sind, die dich nerven, die dich vielleicht auch wirklich nerven. Aber wenn du keine Konzentration, keine Gewichtung vornimmst auf diese 3 Punkte, du sagst, das sind wirklich die Sachen, die mich so nerven, die du verändern musst, sondern einen großen Misch machst, da wird keine Veränderung kommen. Das, was hier zwischen ist, einfach ausblenden. Also die negativen Dinge. Wegstreichen. Da wirst du im Moment keine Veränderung reinbringen, egal ob du es sagst oder nicht. Das hier ist die Nörgelzone, die Todeszone. Wenn du das weiter, es geht nicht um, du hast heute den Einkauf vergessen. Es geht um Eigenarten, um so festgelegte Verhaltensmuster von deinem Partner. Bringt nichts, darüber zu sprechen. Ist irgendwann später dran. Wenn diese Punkte hier abgearbeitet sind, dann rutscht ja weiter was nach unten. Es braucht Geduld für die Veränderung von meinen Eigenarten. Das ist die Sperrzone. Und wir brauchen die Gewichtung von 3 No-Gos oder meinetwegen auch nur 2, aber nicht mehr. Das funktioniert ansonsten nämlich nicht. Alles andere dazwischen ist Todeszone, ist Sperrzone. Den überspringen wir, auch wenn er lustig ist und wir uns mit Regen auskennen. Ja, komm. Eine nörgelnde Frau, aber auch Mann, ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Unser Dach ist undicht, es regnet gerade, überall stehen Eimer drunter. Klasse. Nörgeln, also dieser Zwischenbereich, ist nutzlose Kritik. Ich schreibe das nochmal auf, weil Bilder bleiben im Kopf, das, was ich gesagt habe, nicht. Sperrzone. Wenn dir deine Beziehung wichtig ist, und das sollte sie dir sein, sperre das für dich. Mach da einen Riegel vor. Du wirst keine Veränderung hereinbringen. Das Einzige, was du tust, ist, Beziehung zu zerstören. Das, was wir nicht wollen. In Kolosser 3 heißt es, Vers 13 und 14, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb euch auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Die drei No-Gos umzusetzen, daran zu arbeiten, an einem Punkt, dann an dem nächsten, das ist schwierig genug. Das ist herausfordernd genug, dort einen echten Weg zu beschreiten. Aber Gott hat dir einen Lebenscoach an die Seite gestellt. Wenn du in einer Partnerschaft bist oder wenn du einen guten Freund hast, ist das dein Lebenscoach. Das ist ein Geschenk Gottes an dich. Nicht um dich zu quälen, aber in der Bibel heißt es, Eisen schärft Eisen. So schärft ein Mann den anderen Mann oder eine Frau den Mann oder eine Frau die Frau, so wie du es möchtest. Ob es dein Partner ist, ob es eine Freundschaft ist. Dein Lebenscoach, der dich in diesem Bereich weiterbringt. Mein dritter Punkt, und damit läute ich in die Schlussrunde ein, ist, ich suche die unterschiedliche Art in Partnerschaft, Freundschaft oder auch Team. Ich suche danach, nach dieser Unterschiedlichkeit. Sie ist mir nicht einfach so, fällt mir zu, sondern ich suche danach, weil ich weiß, ich bin ergänzungsbedürftig. In Philipper 2 heißt es, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wir leben in Partnerschaften, aber auch in Teams oder in Kleingruppen manchmal nach, oder gar nicht manchmal, sondern relativ häufig nach so einem Wagenprinzip. Da sind dann keine Äpfel drauf, aber das eine ist meine Waage, die ist so auf dieser Seite, da packe ich all das rein, was ich tue. Ich habe heute den Einkauf gemacht. Und dann steht mein Partner auf dieser Seite und sagt, ja, weißt du was? Ich habe den ganzen Tag die Kinder gehabt. Wir gleichen die Waage aus. Ich habe nicht nur die Kinder gehabt, ich habe auch noch dreimal am Tag Essen gekocht. Das hast du großartig gemacht, aber weißt du was? Ich war arbeiten. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich bringe das Geld nach Hause. Und wir füllen die Wagen. Und das machen wir auch in Teams. Guck mal, ich habe das alles gemacht. Kann der andere nicht auch mal? Und wir füllen diesen Wagen auf. Damit es im Gleichgewicht ist oder man merkt, na, meins ist viel gewichtiger als das, was du getan hast. Ich habe eine Stunde lang die Sachen gepackt, bevor wir zu den Großeltern gefahren sind. Alle Klamotten dabei waren die Kinder, das war anstrengend, damit wir jetzt die Sachen im Koffer haben. Das war anstrengend. Und was hast du gemacht? E-Mails geschrieben. Und dann sage ich, ja, okay, aber ich fahre jetzt auch eine Stunde von hier nach Ostfriesland und da döst du nebendran. Ja, das ist doch keine Arbeit. Macht dir doch Spaß. Ja, ist auch so. Aber wir gewichten Dinge, aber wir wissen manchmal gar nicht, ist es tatsächlich Spaß bei dem anderen oder wie anstrengend ist es für den? Wir werden so eine Waage nie ausgleichen. Es ist auch Käse, das überhaupt zu denken. Weil Team heißt nicht, toll, ein anderer macht's und es muss immer im Gleichgewicht sein. Nein, das ist nicht der Gedanke von Team. Sondern der Gedanke von Team ist, ich habe mich entschieden, dir zu dienen. Ich habe mich entschieden, dich zu supporten. Dein Unterstützer zu sein. Ich habe mich entschieden, für unser Team in Partnerschaft. Ich habe mich nicht für ein ausgewogenes Verhältnis entschieden. Ich diene dir, du dienst mir. Das war unsere Verpflichtungserklärung. Hinterher teilen wir alles durch 50. Nein. Meine Entscheidung war eine andere. Und ich glaube, das gilt auch für unsere Kleingruppen, das gilt auch für unsere Teams, nicht aufrechnen. Das bringt uns in unseren Beziehungen null weiter. Sondern ich sehe das als Ergänzung. Ich sehe das, was der andere einbringt, das ist großartig. Und vielleicht ist es wenig, vielleicht ist es viel. Aber das ist nicht entscheidend über das, was ich einbringe. Über das, was ich tue. Sondern ich möchte das Beste für mein Team. Für meine Ehe, für meine Partnerschaft. Für mein Team hier in der Gemeinde, für meine Kleingruppe, das ist das, was ich reinbringe. Das, was ich leben möchte. Die Grundlage für diese Teams ist, ich bin für dich. Ich bin dein Kontrast, deine Ergänzung. Lass uns noch eine Gebetszeit haben, wo ich für zwei Dinge beten möchte. Ihr dürft gerne schon mit mir aufstehen. Das eine ist, ich möchte dich einladen, wenn du Gott nicht kennst, wenn du mit Jesus keine Beziehung hast, dass du heute Morgen die Chance hast zu sagen, okay, diesen Gott, den möchte ich kennenlernen. Ich möchte mit diesem Gott in eine Beziehung. Ich habe im Moment keine Freundschaft mit ihm. Ich habe vielleicht irgendwelche Barrieren, da ist irgendwas dazwischen. Ich habe irgendwelche Vorstellungen von Gott, aber Gott ist derjenige, der immer wieder Menschen einlädt. Und das möchte ich heute Morgen auch machen, weil uns das ein Herzensanliegen unserer Kirche ist, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Weil wir glauben, es ist das Großartigste, es ist das, was Leben fördert, mit Gott in einer Beziehung zu sein. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich gleich zu einem Gebet ein, was wir zusammen sprechen. Beweg das mal in deinem Herzen, hör mal in dich rein, ob da etwas ist, wo Gott dich antickt und sagt, weißt du was, ich möchte mit dir in Beziehung sein. Der hat eine Sehnsucht danach, dich zu treffen, mit dir unterwegs zu sein, dich im Team zu haben. Und wenn das etwas ist, wo du merkst, hey, das ist heute Morgen mein Moment, ich möchte diese Beziehung mit Gott, dann wollen wir gleich ein Gebet zusammen sprechen, aber als ein Zeichen dafür, dass es dein Moment ist, so eine innere Entscheidung getroffen zu haben, einfach mal deine Hand zu heben. Da guckt niemand, es ist ein Ding zwischen dir und Gott, ein Zeichen zu geben, Gott, ich bin hier und ich möchte das. Ich möchte diese Beziehung mit dir. Wenn du sagst, ich traue mich gerade nicht oder ich habe einfach noch Fragen, darfst du gerne hinterher zur Welcome Lounge kommen. Da sprechen wir gerne drüber. Das sind